Guten Morgen, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es geht ja um biblische Zukunftserwartungen und wenn wir unsere Welt im Moment ansehen, dann ist sie ja im Grunde genommen, wenn man sagt, sie ist voller Umbrüche. Das, was wir im Moment erleben, auch an Krisen, wenn wir an die Energiekrise denken, die Krise des Krieges in der Ukraine, wenn wir an das denken, was im Moment vor allen Dingen auch im Iran passiert. Ich habe mit einem Pastor letztens gesprochen, der sagt, es sind vor allen Dingen die 14- bis 16-jährigen Mädchen, die im Moment auf die Straße gehen und dort auch für Freiheiten demonstrieren. Und ich denke, da im Moment erleben wir, glaube ich, die Welt auch etwas, was total im Umbruch ist. Und wenn wir das denken, wenn wir das uns vor Augen führen, dann sagen wir, die Welt ist im Umbruch, aber ich hoffe, Gemeinde ist im Aufbruch. Denn sie erkennt die Zeichen der Zeit und sagt, jetzt ist es dran, vor allen Dingen Menschen auch für Jesus zu gewinnen. Und vor allen Dingen denkt sie daran, all diese Dinge sind eigentlich ja Vorboten, wenn nicht Wehen, auf das, dass Jesus wiederkommt. Nun, jetzt gehe ich mal hier rüber und werde mal ohne Mikro sprechen. Meine Vorredner, die haben ja versucht, dieses Denkmodell eigentlich der Endzeit mal aufzumalen und zu zeichnen. Versteht ihr, das sind Denkmodelle. Also man kann biblisch einige Endzeitszenarien sich ausdenken und auch ausmalen. Wir haben uns auf dieses Denkmodell erstmal festgelegt. Das heißt, wir haben hier das erste Kommen Jesu, dann kommt diese Zeit der Kirche und bis Jesus das zweite Mal wiederkommt, wird es eine große Trübsalzeit geben. Hier hineinfallen dann zu Anfang diese Wehen, von denen ihr sicher schon gehört habt, in der Predigt von Enrico. Und es wird irgendwann in dieser Zeit, und das weiß man nicht, in dieser großen Trübsalzeit, in der Zeit der Wehen, wird es irgendwann mal ein zweites Kommen für die Kirche geben, was wir dann auch als Entrückung verstehen. Irgendwann, ja, hoffe ich, dass es Schwupp macht und wir sind nicht mehr da. Also wir werden Jesus entgegengehen. Dann wird Jesus nochmal wiederkommen. Dann gibt es die Zeit des tausendjährigen Friedensreichs. Hier wird der Satan noch einmal losgelassen für 3,5 Jahre, bis es zum Endgericht und zur Ewigkeit kommt. Ich gucke mich alle an, als sehe ich die Folie zum ersten Mal. Das kann ja nicht sein. Nee, genau.
Zum dritten Mal.
Ah, also, schon so.
Da müsst ihr auch nicht.
Da müsst ihr auch nicht und sagen, ja, kennen wir schon. Also, dann denke ich ja, ich erzähle euch was ganz Neues. Und heute geht es hier darum, dass dass hier, wo die Wehen anfangen und wir in dieser Trübsalzeit sind, auch der Antichrist auftritt. Wir lassen die Folie noch eben an. Wenn wir über diese Endzeit nachdenken, dann geht es darum, die Theologie spricht immer, wenn wir von diesen letzten Zeiten sprechen, sprechen wir von der Eschatologie, das ist das der Fachbegriff dafür. Wir sprechen aber im Grunde genommen von der Vollendung dieser Welt nach dem Ratschluss Gottes und nach seinem Willen. So, und jetzt für uns ist das ganz wichtig. All das, was jetzt passiert, diese Trübsalzeit, dass der Antichrist auftritt, dass es ein Friedensreich gibt und dass es später zu Gericht und Ewigkeit kommt, heißt, dass Gott das so geplant hat von Anfang an. Der Antichrist auch ist kein Unfall. Trübsalzeit ist kein Unfall, sondern es ist alles vorhergesagt, von Jesus auch vorhergesagt. Es ist im Buch Daniel vieles darauf hingewiesen worden. Das heißt, es gibt diese Prophetien schon, das ist kein Entgleiten. Und ich glaube, das, was wir schon zum Beispiel bei Corona hatten oder jetzt in der Ukraine-Krise, die Welt erschüttert sich und manchmal auch die Christen und sagen, man hat Gott das irgendwie, hat er uns vergessen oder entgleitet ihm die Welt. Und ich will euch als erstes sagen, dem ist nicht so. Wir haben immer einen Gott, der auf dem Thron sitzt, der alles in der Hand hat und sozusagen die Welt regiert und das vollendet. Und das Vollenden heißt in dem Sinne eben, er führt es zu einem guten Ende. Das ist nicht planlos, sondern er vollendet das. Wenn wir von der letzten Zeit reden, dann reden wir immer davon, dass wir noch im Hier leben und dass die Gemeinde, also ihr, wir, Anteil an der großen Herrlichkeit Gottes bekommen. Ich will das mal nochmal zeigen. Hier kann es in der Trübsalzeit eine sehr mühselige Zeit sein, wo unser Glaube angefochten wird, wo wir vielleicht selber anfangen zu zweifeln, traurig sind, viel Leid erleben werden. Aber es nimmt ein Ende und das ist ja das Schöne. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht zu sehr in diesem Teil festbeißen, sondern mehr auf diese Zeit schauen, auf die Ewigkeit. Stellt euch mal vor, ihr Lieben, es gibt zwei Wochen im Jahr, die für uns als Familie Broers sehr anstrengend sind. Das eine Woche vor unserem Sommerurlaub und eine Woche vor Weihnachten. Da läuft bei uns alles chaotisch und das wissen wir vorher schon. Wir regen uns auch nicht mehr drüber auf. Sommerurlaub heißt, drei Wochen sind wir weg. Der Rasen muss nochmal gemäht werden. Ihr kennt das alles. Die letzten Dinge, irgendwie Bürokram und so ein Zeugs muss gemacht werden. Aber keiner regt sich auf in unserer Familie. Und das hat es auch niemand. Weil wir alle wissen, es kommt ja Urlaub. Und Weihnachten ist genauso viel bei uns in der Gemeinde zu tun. Ganz schreckliche Zeit für Pastoren. Aber keiner regt sich auf, weil wir sagen, ach, unsere Töchter kommen, alles wird gut, Weihnachten ist schön. Der 24. wird auch irgendwann vergehen mit seinen Gottesdiensten. Und dann ist Weihnachten. So. Keiner regt sich drüber auf, auch ich nicht, und finde das nach wie vor schön, obwohl es so ist. So, ich finde, das ist eine Haltung, mit der wir durchs Leben gehen können. Wir müssen sagen, das, was wir hier erleben, ja, und die meisten von uns jetzt, die vielleicht schon die Lebensmitte erreicht haben, irgendwie so um 40 plus sind, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt noch ungefähr 40 Jahre vor euch, dann ist Schluss. Die anderen noch ein paar Jahre mehr. Aber das, was 80, 90 Jahre sind, ja, seht ihr diesen kleinen Punkt dort? Ja, genau. Ihr habt ihn jetzt mal gesehen. Das ist unser Leben. Das ist unser Hier und Jetzt. Das ist dieser Punkt, der ist 80, 90 Jahre. So, welche Himmelsrichtung haben wir hier? Westen? Ah, da bin ich ganz schlecht im Westen. Okay. Im Westen geht's hier aber weiter Richtung Stuttgart und dann immer weiter Richtung Frankreich. Und wenn wir den Teich überqueren, sind wir in Amerika. Das ist unser Punkt. Das ist unser Leben. Die Ewigkeit geht bis nach Stuttgart, bis nach Frankreich, bis über den Teich, bis nach Amerika und kommt hinten wieder rum und macht noch eine Runde. Wenn wir hier von dieser Ewigkeit reden, ihr Lieben, dann heißt das, das ist unsere Perspektive. Nicht die Trübsalzeit, die kann sein wie vor Woche, die Woche vor Weihnachten und die Woche vor unserem Urlaub. Die Ewigkeit, das ist es. Dort wird kein Leid sein, kein Geschrei sein. Dort werden wir mit Jesus vereint sein. Das ist das Ziel, worauf alles hinzuläuft. Und das ist die Frage, wo verbringen wir unsere Ewigkeit? Deshalb lasst uns den Blick immer hier haben, wie Jesus das schon sagt, dass er sagt, wenn ihr all das hört, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und weil das so ist, gibt es uns jetzt auch Hoffnung, auf diese Ewigkeit zu schauen, auch wenn wir hier vielleicht mitten nachher drin sind, in den Wehen, in der Trübsalzeit, deshalb nicht den Kopf hängen lassen. So, ich möchte uns den Bibeltext für heute lesen. Und deshalb wollte ich sagen, naja, die Zeit hole ich auch auf, Andreas. Also das mit den kurzen Gottesdiensten kriegen wir heute nicht hin. Ich lese aus 2. Thessalonicher 2. Da fragen die Christen in Thessalonich eben, haben wir irgendwas verpasst? Sie sind verunsichert, weil sie diesen Zeitstrahl auch vielleicht vor Augen haben, im Kopf haben und sagten, man sollte Jesus nicht wiederkommen. Und dann schreibt Paulus ihnen, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, also das ist das Ziel, dass wir also endlich mit Jesus zusammen sind, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollten, als sei der Tag des Herrn, also eine Umschreibung dessen, dass Jesus wiederkommt, schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit, nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Dann wird der Böse offenbart werden, ihm wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihn ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie dieser Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Also, die Thessalonicher, die hatten kein WhatsApp und kein Handy und keine Nachrichten. Aber irgendwie bekamen sie irgendwie Nachrichten von anderen Gemeinden oder Christen und die denken, Jesus wäre schon gekommen. Also vielleicht wäre die Entrückung schon da oder Jesus wäre schon so gekommen und sie wären immer noch da und hätten davon nichts mitbekommen. Paulus schreibt ihnen und sagt, ihr wisst doch, dass erstmal diese große Trübsalzeit kommen muss und dass dann doch erst der Antichrist kommen muss, bevor Jesus wiederkommt. Also Paulus sagt ganz klar, der Antichrist wird kommen, bevor Jesus kommt, also das zweite Mal in Herrlichkeit kommt. Was sagt er jetzt von diesem Antichristen? Wir finden in diesem Text einiges, was ich später nochmal ergänzen werde, auch durch andere Texte. Vergleichbar ist das auch mit dem, was wir vielleicht gerade auch in der täglichen Bibellese lesen, nämlich in Offenbarung 13, wenn von dem Tier die Rede ist, dass er eben aus dem Wasser auch steigt. Wenn wir vom Antichristen sprechen, dann haben wir schon das Wort Antichristus da drin. Anti heißt ja gegen oder eben auch anstatt. Und das zeigt schon alles, was der Antichrist will. Wenn wir überlegen, worum geht es im Christsein, dann geht es um Christus, um Jesus Christus. Und Christus will von uns geliebt werden. Er möchte, dass wir ihn anbeten und er möchte, dass wir ihm dienen. Jetzt kommt der Antichristus, der Antichrist, und er stellt sich hin auch als Jesus und er möchte eben auch geliebt werden, er möchte angebetet werden und er möchte, dass alle Menschen ihm dienen. Deshalb tritt er auf als Antichrist und sagt, ja, ich möchte das, dass er nicht Jesus nachfolgt, sondern mir nachfolgt, mich liebt, mich anbetet, mir dient. Deshalb ist er der Antichrist, der anstatt Christus. Und das, was wir in der Bibel lesen, ist, dass er hier ein irdisches Reich erst aufbaut, wahrscheinlich auch von Israel auf, und dann aber über die ganze Welt hinauf, also so, dass es ein Machtkonstrukt ist, das über die ganze Welt hinausgeht, so dass es auch kaum möglich sein wird, sich aus diesem Machtbereich des Antichristen zu entziehen. Wir lesen dann in Offenbarung später auch, dass es zum Beispiel nicht mehr möglich ist, zu kaufen und zu verkaufen, wenn man nicht diese Malzeichen des Tieres an sich hat. Das ist ja an der rechten Hand ein Malzeichen oder auch an der Stirn ein Malzeichen, also ein Erkennungsmal, dass man zu diesem System dazugehört. Wenn wir vom Antichristen aber sprechen, und so spricht auch Jesus schon, dann wird es auch viele schon einen antichristlichen Geist kommen. Das heißt also Strömung. Es muss noch nicht in Person da sein. Johannes spricht sehr auch viel davon, dass er sagt, es gibt schon Antichristen, auch andere, die sich auch aufmachen, Christen zu verführen, im kleineren Maße, die vielleicht nicht global unterwegs sind, aber sie sind trotzdem die Menschen, die Christen vor allen Dingen auch verführen wollen. Bis zum Schluss, und das glaube ich auch, dass es den Antichristen gibt in einer Person mit einem großen System. So, was lesen wir da noch drin? Wir lesen vor allen Dingen darum in diesem Text auch, dass er aufsteht, verführen will und vor allen Dingen, wisst ihr, es geht hier wirklich nur im Grunde genommen um die Christen. Der Antichristus hat kein Problem, eine ganze Weltgemeinschaft und die größten Teil dieser Weltbevölkerung hinter sich zu scharen. Das wird er mit zeichenhaften Lügen und Wundern tun, das haben wir gelesen. Es geht wirklich, dieser Kampf geht darum, um uns Christen, weil wir Christus dienen und angehören. Und deshalb wird das Schlachtfeld vor allen Dingen um die Christen sein. Die muss er gewinnen. Und die möchte er auch verführen. Durch lügenhafte Zeichen, eben auch durch Wunder. Also er will sie von Christus weglocken, hin, dass sie ihn anbeten, ihn lieben, ihn dienen. Weil das alles so gut auch aussieht. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir haben im Moment eine Tendenz, die beunruhigt mich selber auch. Wir haben etwas in der Medizin im Moment, das nennt sich so ungefähr, wer heilt, der hat Recht. Wer heilt, der hat Recht. Wisst ihr, bei uns in Sondheim, also ihr seid ja Städter, ihr könnt das kaum verstehen, wir auf dem Dorf, bei uns ist, läuft die Uhr noch ein paar anders. Also, ich hatte vor einigen Jahren eine junge Mutter, die zu mir kommt. Und dann sagte sie, ja, mein Kind hat an den Händen Warzen. Ja, und ihre beste Freundin in der Schule hatte auch Warzen. Und dann, das ist echt mühsam, habe ich mir das erzählen lassen. Die war bei uns im Hauskreis, musste das mit einer Tinktur dauernd eintunken, heißt das ja bei Tinktur, naja, genau. Bis das weg war, dauerte Wochen. Hat aber irgendwann, ging es wohl weg. Und dann sagte die Freundin der Mutter, die ja auch eine Warze hatte, also das Kind eben, sagte, ach, mach da doch nicht so lange mit rum. Wir gehen nach Gundelfingen, also Gundelfingen ist unsere Nachbarstadt im Bayerischen. Dort gibt es jemanden, einen Heiler, der betet einfach dafür und dann ist das morgen weg. Und das haben wir schon sehr häufig so gemacht. Das Beispiel ist eigentlich herausgegriffen und soll heißen, nicht jeder, der heilt, hat Recht, sondern es kommt schon auf die Quelle an. Wer heilt denn wo? Ich kann allem esoterischen Dingsbums zwar mit hineinnehmen und wir haben echt viele bei uns in der Gemeinde, die in der Esoterik stark verwurzelt waren und ich würde mal sagen, wirklich herausgerettet wurden. Das fängt manchmal auch ganz harmlos an, auch durch kleine Heilungswunder, dadurch, dass sie ein bisschen erlebt haben in ihrem Leben, bis dato, dass dann aber, wie sie das selber auch beschreiben, manchmal von dunklen Mächten umgeben waren, als hätte der Satan sie mitten in der Nacht besucht. Sie fast zerrissen waren und kaum aus diesen Fängen wieder herauskamen. Wisst ihr, man nennt sowas manchmal auch wie etwas wie ein Locken. Man wirbt darum, heil und gesund zu werden oder vielleicht auch andere Dinge. Und so wird das der Antichrist auch tun. Er kann zeichenhafte Wunder tun, nur sie kommen nicht aus Gottes Quelle. Der Satan kann heilen, ja, sehr wohl kann er heilen. Und der Satan kann auch Wunder tun. Denkt nur noch mal daran, dass auch Jesus ja in der Wüste zum Beispiel vom Satan versucht worden ist. Und er sagt, wenn du mich anbetest, werde ich Steine zu Brot machen. Das kann ich. Und der Satan hat Macht. Und deshalb wird auch der Antichrist so auftrumpfen. Und mit der Verführung, glaube ich, auch deshalb ist das für uns sensibel zu machen, nicht überall dort, wo Wunder geschehen, ist Jesus am Werk. Und nicht überall dort, wo geheilt wird, auch in Deutschland geheilt wird, auf übernatürliche Art und Weise, ist Jesus am Werk. Sondern es gibt auch andere Mächte, dunkle Mächte. Ich habe manchmal das Gefühl, als müssen die Wehen und die Trübsal kommen und sie bereiten dem Antichrist das Feld vor. Ich möchte aus der Geschichte einiges erzählen. Wenn ihr aufgepasst habt in der Geschichte, dann war es doch so, dass aus der Weimarer Republik, wir hatten in Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren. Dann kam die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Deutschland hatte Elsass und Lothringen verloren. Die Kriegsmaschinerie lag am Boden und. Und dann in dieser Zeit hinein, auch wo es schwer war zu regieren, kommt ein Mann, braun angedünstet und das auch noch aus Österreich. Und er wird als Heiler und Retter verkündet, nämlich Adolf Hitler. Und das, was er tut, sieht erst sehr gut aus. Er baut wunderschöne Straßen. Er verbringt sehr viele Menschen, bringt er zur Arbeit. Also ich habe jetzt oben noch immer bei mir jemanden im Hause wohnen, also der mein Vermieter ist, der zu jeder Unrechtszeit und immer wenn irgendwas passiert sagt, na ja, damals hatten wir es besser, wenn wir noch mal so einen Menschen hätten. Ich sage, du weißt schon, was er verbrochen hat. Aber damals war das für die Menschen nach dem verlorenen Krieg etwas so wie der Heilsbringer Hitler, der mit seiner Partei endlich wieder Arbeit und Zucht und Disziplin und ein Nationalismus hineingebracht hat, einen Stolz für das deutsche Volk, und die Massen sind ihm hinterhergegangen. Ich habe das Gefühl, wir erleben jetzt gerade Energiekrise, nein, die hatten wir schon, Corona-Krise, Energiekrise, Kriegskrisen und sie bereiten etwas vor in uns, die sagt, wow, das geht nur noch alles bergab, es wird immer nur noch schlimmer. Und es wird wahrscheinlich auch immer schlimmer. Das ist nicht das Letzte, was wir sehen und hören werden. Bis die Menschen sagen, kann nicht irgendjemand mal wieder Ordnung in diesen Sauladen bringen? Und dann wird sich etwas herauskristallisieren. Es ist das Sprungbrett dessen, der sich dann später der Retter nennen wird und der dann auch, ja, auch mit Zeichen und Wunder etwas tun wird. Was wir in unserem Text lesen, und das ist erstaunlich, er wird sehr viel Kraft haben, er wird sehr viel Ausstrahlung haben und Macht haben. Wenn wir Offenbarung 13 lesen, wird uns das noch unheimlicher. Was dann aber passiert, wenn Jesus auftritt, so heißt es, wird es gar nicht zum großen Kampf kommen. Wir könnten sagen, jetzt kommt irgendwie, wie wir das aus Filmen kennen, vielleicht ein großer Schwerterkampf oder sonst etwas. Sondern Paulus sagt, wenn der Herr Jesus kommen wird, wird er ihn umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Um das nochmal klarzustellen, das, was wir jetzt auch von der Macht des Satans und des Antichristen hören, ist im Grunde genommen ein Witz gegen die Macht Jesu. Er wird ihn umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Der braucht nur mal sagen, und weg ist er. Er muss sich nicht die Hände schmutzig machen. Nicht unser Herr Jesus, sondern er hat so viel Macht, dass er sich dort nicht bemühen muss. Und trotzdem, glaube ich, auch das lesen wir in unserem Versen hier, dass er anfängt, die Christen von der Wahrheit auch weg zu verführen. Und das erleben wir, glaube ich, immer mehr, glaube ich auch, dass auch bei den Christen, dass uns, glaube ich, auch dieses Wort der Wahrheit, auch die Bibel, immer weniger auch wert wird, auch manchmal, weil sie uns auch Mühe kostet, hineinzulesen, zu verstehen, was steht denn auch dort. Manchmal vielleicht auch Mühe kostet, lange uns mit diesem Wort auch auseinanderzusetzen und immer wieder zu fragen, was steht denn dort eigentlich und wie soll ich leben? Normalerweise könnte man jetzt enden mit einer Predigt, dann wäre es aber eine Informationsreise gewesen zum Antichristen und so wollte ich nie und nimmer enden. Und so wollte Paulus das auch nicht machen. So, und jetzt fragt die Gemeinde Jesu und auch hier in Thessalonich, wie sollen wir denn jetzt damit umgehen? Und das lesen wir in den folgenden Versen, ich habe sie euch vorenthalten. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch als erstes zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest, liebe Brüder, haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott unseres Vaters, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Wort und Werk. In diesen turbulenten Zeiten, in dieser Zeit, wo alles durcheinander gerät, wo die Wehen schon wehen und vielleicht auch genau in der großen Trübsalzeit, sagt jetzt Paulus an die Gemeinde, haltet euch daran fest, dass Gott euch berufen hat und dass ihr zu denen gehört, die er gerettet hat. Er sagt, er hat euch gerufen und berufen und das ist so wichtig. Zum Glauben sind wir ja nicht nur selber gekommen, sondern jeder Einzelne, wenn ich hier jetzt sage, Nathanael zum Beispiel hier oder der Willi dort oder Sebastian dort, wir alle haben einen Ruf gehört, einen göttlichen Ruf. Irgendwann haben wir gehört, dass Gott an unsere Lebenstür anklopft und sagt, wo Jesus darum wirbt und sagt, komm, gib mir dein Leben. Ich bin für dich gestorben. Ich habe deine Sünden weggetragen. Ich will dir Frieden und ewiges Leben geben. Folge mir nach. Und der Willi hat ja gesagt und der Nathanael und der Sebastian hat ja gesagt und sagt, das will ich. Und Gottes Berufung können ihn nicht bereuen. Er nimmt das nicht zurück. Und deshalb ist das wichtig, dass wir daran festhalten. Er sagt, haltet euch daran fest. Aber auf der anderen Seite ist das viel wichtiger, dass wir wissen, er hält uns fest. Also vielleicht wisst ihr das, ich bin ja im Katastrophenschutz groß geworden, habe dort lange gedient, bin Offizier in diesen Truppen gewesen, als das früher noch aktuell war. Wir haben das ja in den letzten Jahren alles runtergefahren. Wenn wir Menschen retten, zum Beispiel aus zerstörten Gebäuden, dann will ich das mal versinnbildlichen. Wenn der Nathanael, gib mir mal deine Hand. Ich nehme ihn so zum Beispiel. Seht, Nathanael, gib mir seine Hand. Ich würde ihn auch so packen, also eins weiter, tiefer so und du so. Der Nathanael, der kann mich loslassen. Mach das mal, Nathanael, aber ich lasse ihn nicht los. Sicherer sind wir unterwegs, wenn er mich packt und ich ihn rette. Versteht ihr? Und so gibt es Rettungsgriffe im Katastrophenschutz, auch in der Rettung her, wo ich den anderen nicht loslasse, selbst wenn er mich loslässt. Bei Jesus ist es ähnlich. Sicherer ist es, für uns auch das Gefühl sicherer, und es ist wirklich, glaube ich auch, für uns hilfreicher, uns dann fest an Jesus zu klammern. Aber noch fester ist das, dass er uns rettet und wir in seinem Klammergriff sind. Haltet euch in dieser Zeit, wenn es mühsam wird, wenn ihr persönliches Leid habt bei euch selber, wenn ihr Schmerzen habt und manchmal denkt, ihr seid von Gott verlassen, haltet daran fest, er hat euch in seinem Klammergriff und er rettet euch. Das Zweite daran, haltet an eurer Rettung fest und die ist geschehen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die machen uns kaputt und das sind manchmal Gedanken. Ich bin zu schlecht, ich sündige immer wieder, wer bin ich auch nur als Christ, andere sind begabter und wie auch immer. Und das sind Lügen, die aus uns selber herauskommen oder an uns herangetragen werden. Das Gute daran ist, wir halten uns daran fest, dass einer zu uns sagt, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe für deine Sünden und für deine Schuld bezahlt. Das zählt mehr. In Norddeutschland, da wo ich herkomme aus Ostfriesland, da gibt es einen Spruch, der sagt so ungefähr, was macht es einer Eiche, wenn ein Wildschwein dran schabt? Nix. Habt ihr schon mal gesehen? Ein dickes, fettes Schwein, das sich an einer großen Eiche mal ein bisschen jucken möchte, an dieser Rinde, die ja so, ja, ihr wisst, so uneben ist und es richtig gut tut. Auch Menschen können das machen, Walderfahrungen und so, ja. Es macht der Eiche nichts. Und ich möchte euch das sagen, auch heute nochmal sagen, lasst es euch genauso durchs Herz gehen. Was macht es, wenn andere Menschen so über was denken, eure Gefühle so etwas zu euch sagen? Wichtig ist das, was Jesus über euch sagt. Und der sagt, ich habe euch je und je geliebt und aus lauter Güte und Gnade zu mir gezogen. Dritte, was Jesus nochmal auch hier sagt, haltet den Blick auf diese Ewigkeit, das ist wichtig. Schaut nicht auf das Jetzt, sondern nicht auf das Vorletzte, sondern auf das Letzte, was passieren wird. Nämlich, dass das unser Ziel ist, dass wir hier nicht enden in der großen Trübsalzeit oder in den Wehen. Und wenn ihr morgen sterbt, das ist nicht das Letzte, es ist immer nur das Vorletzte. Hier werden wir uns als Christen alle wiedersehen. Dann werden wir mit einem leisen Lächeln manchmal sagen, boah, wisst ihr noch, als wir damals in Herbrechtingen in der Schabracke saßen mit diesen paar Leuten und haben über Jesus nachgedacht? Und wo sind wir jetzt? Alles erfüllt. Das ist das Entscheidende. Und Jesus sagt nochmal, er stärke euch für jedes gute Wort und für jede gute Tat. Während dieser Zeit, während wir an Jesus festhalten und er uns festhält, hören wir aber nicht auf, Gutes zu reden. Und vor allen Dingen Gutes heißt in dem Sinne auch Evangelium, gute Worte, dass wir Menschen auch in diesen Zeiten von Jesus erzählen, damit sie selber auch Rettung erfahren, Frieden erfahren, dass sie wissen, wo sie mit ihrem Schuldklumpen hingehen können, wo sie ihre Schuld loswerden. Und wir ermutigen sie immer wieder, sag ganz klar auch zu Jesus ja. Treff eine ganz klare Entscheidung auch für Jesus. Kehr um von deinen alten Wegen und geh auf diesen Weg der Nachfolge Jesu. Mit guten Worten und mit guten Taten. Das heißt auch, hier wollen wir uns schon jetzt nicht um uns selber drehen, sondern wir möchten anderen Menschen helfen, dienen, für sie da sein, trösten, stärken und ermutigen. Manchmal fragt man sich, was soll das Ganze eigentlich? Warum muss man so eine Predigt halten? Warum sagt Jesus sowas? Eine Antwort hätte ich. Und ich möchte es euch als letzte Geschichte in dieser Predigt erzählen. Also, ein Fischverkäufer im Westen der USA, also wir sind also jetzt ungefähr bei L.A. und so, ne, an der Küste, der hat so einen leckeren Fisch, fischt er heraus dort und sagt, Mann, der Fisch lässt sich hier so gut verkaufen. Menschen aus allen Teilen, also seiner Umgebung kommen, er expandiert und expandiert. Irgendwann kommen Leute aus dem Osten der USA, aus Washington D.C., sind dort und sagen, oh, solchen guten Fisch, den müsste es auch bei uns geben. Du könntest bei uns zum Millionär, wenn nicht zum Milliardär aufsteigen, wenn dieser gute Fisch hier rüberkommt. Sagt er, oh, das kann ich machen. Ja, das mache ich auch. Also, fischt er alles Mögliche, hat diese großen Container, nimmt das Meer Wasser, schmeißt die Fische rein und mit dem Zug bringt sie in den Osten der USA, mitten in Washington D.C. Die wollen die Fische rausholen und denken, die Fische stinken schon. Sie sind irgendwie so labbrig. Die Fische, als sie die schlachten wollten, ja, irgendwie komische Fische. Das sind nicht die gleichen, die wir dort eigentlich hatten. Und als sie diese Fische schlachten, Köpfe raus und aufschneiden und so, nee, riechen nicht gut. Sie versuchen mal einen Test zu machen, sind die wirklich schlecht? Ja, Fische schmecken schlecht. Also, die ganze Ware wird weggeschmissen. Nützt nichts. Sie überlegen lange, ich habe da Ahnung, komme ja selber von der Küste, wie Fisch schmecken muss, ne? Man überlegt lange, woran es liegen könnte, bis ihnen einer sagt, das hat damit zu tun, dass auf dieser langen Fahrt mit dem Zug der Fische, dass sie keine natürlichen Feinde haben. Die fressen und werden fett und faul. Und dann sagt der Fischereibesitzer, na, dann machen, versuchen wir mal was anderes. Er macht einen Container wieder voll mit Meerwasser, schmeißt seine Fische da rein und eben auch ein paar Feinde hinein, damit sie diese Fische fressen. Und schon passiert etwas, nämlich schon unterwegs, schon als es beobachtet wird, die Fische werden wieder flink, weil sie den Feinden ausweichen müssen. Sie fressen längst nicht so viel, weil sie denken, ich muss flott sein, ich muss beweglich sein. Als sie später im Osten in Washington D.C. ankommen, leeren sie die Fische aus und es sind die gleichen Fische von der gleichen Konsistenz und so weiter, die sie im Westen eben auch hatten. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir das nicht vor Augen führen, und ich glaube auch, wenn diese Prüfungen in unserem Leben nicht sind, dann werden wir fett und stinkig, auch als Christen. Ich habe das ja nie für wahr halten wollen, aber meine Frau, die unterrichtet auch, und die sagt das Gleiche, wenn ich den Schülern nicht mit einer Prüfung drohe, dann lernen die nichts. Und ich denke, oh, so war ich früher auch. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir diese Zeiten sehen. Ich glaube, Jesus, und das müssen wir auch zulassen, dass Jesus das auch sagt, ja, ich möchte euren Glauben prüfen. Und ich möchte, dass ihr auch im Glaubensweg etwas lernt. Und dass diese Zeiten eben auch Lernprüfungen sind und auch Echtheitsprüfungen sind, unseres Glaubens. Und das lässt Jesus zu. Dass es eben auch Feinde gibt. Und trotz alledem, in diesem Ganzen, sagt er, ich halte dich, ich bin bei dir und halt du dich an mich fest. Halt dich daran fest, dass ich dich erwählt habe, dass ich dich berufen habe und mach weiter in jedem guten Wort und Werk. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns unendlich liebst. Ich danke dir, dass du selber radikal gewesen bist in deiner Liebe zu uns, dass du uns erlöst hast, dass du uns erworben hast, dass du uns erkauft hast. Danke, dass wir bei dir Gnade und Barmherzigkeit finden dürfen. Und auch wir sagen, auch dir heute Morgen und bekennen dir das, dass wir manchmal wie die Fische auch fett und stinkig geworden sind. So viel Lauheit ist bei uns drin. Manchmal weißt du auch, wie unsere Liebe zu dir erkaltet ist. Und die Liebe auch das zu tun, was dir wichtig und wertvoll ist. Dass wir anderen Menschen von dir weitersagen. Dass wir selber Liebe üben für die Menschen, die du uns in den Weg stellst. Herr Jesus, das bedauern wir, dass unsere Liebe zu dir erkaltet ist, dass unsere Liebe zu deinem Wort auch erkaltet ist und dass die Liebe auch zu deinen Aufträgen, so wie du uns auch gesagt hast, auch erkaltet ist. Wir bitten dich, hol du uns aus aller Lauheit heraus und schenk du uns neues Feuer, neue Liebe zu dir, zu deinem Wort und zu deinen Aufträgen. Wir bitten dich, stärke du unseren Glauben, auch wenn wir von innen oder von außen angefochten werden und auch wenn wir Mächte und Gegenwind spüren, so bitte ich dich, halt du uns ganz nah bei dir. Danke, dass du uns die Ewigkeit versprichst und danke, dass wir dieses wunderbare Ziel vor Augen haben. Amen.